Es ist Herbst und Philipp Rudolf sät Weizen. Der Landwirt aus der Nähe von Fritzlar sitzt auf seinem Traktor, pflügt den Acker und verteilt die Saat in der Erde.
Für mich ist Weizen kein Gut wie eine Zahnbürste. Ich kümmere mich ein ganzes Jahr lang darum, von der Aussaat über die ganze Pflanzenentwicklung, Krankheitsbekämpfung und Schutz der Pflanzen bis dann nachher zur Ernte. Und dann ist es natürlich sehr schade, wenn man dann keinen Preis bekommt, der dann auch kostendeckend ist.
Wie viel Geld Philipp Rudolf für seinen Weizen erhalten wird, entscheidet sich erst im nächsten Herbst nach der Ernte. Der Landwirt besitzt einen Hof mit 400 Hektar Land und beschäftigt 3 Angestellte. Das ganze Jahr über hat er laufende Kosten. In seinem kleinen Wirtschaftsbetrieb müsste der 31-Jährige streng kalkulieren, damit er über die Runden kommt. Doch ganz so einfach geht das nicht.
Wir haben ein ganzes Jahr lang Vorkosten an Dünger, Pflanzenschutz, Aussaatkosten, Maschinenkosten, Lohn und hängen dann am Wetter ab, wie viel wir ernten, wie viele Körner aufgehen. Dann kommen Schnecken, Würmer, Parasiten, Mäuse, Krankheiten oder eben falsche Witterung zur falschen Zeit, die dann nachher entscheiden über die Mengen meiner Ernte, über die Qualität meiner Ernte.
Dem Wetter ist ein Landwirt völlig ausgeliefert. Denn oft hängt es allein von Regen oder Sonnenschein ab, ob seine Rechnung überhaupt aufgeht. Ein Jahr ist es heiß und es gibt vielleicht sogar weltweit Dürren. Fällt dadurch die Weizenernte knapp aus, gibt es weniger Angebot, doch die Nachfrage bleibt gleich. Das bedeutet für Philipp Rudolf, die Preise steigen und er bekommt mehr Geld für seinen Weizen. Gibt es genug Regen und optimale Bedingungen für die Saat, dann fallen die Preise wegen Überproduktion.
Die Schmerzgrenze ist eben da, wo ich meine laufenden Kosten nicht mehr decken kann. Dann hoffe ich drauf, dass die Bank mitspielt, dass wir nächstes Jahr nochmal einen Versuch haben. Und wenn das mehrere Jahre hintereinander passiert, dann sind die Reserven aufgebraucht und dann ist man pleite. Das heißt dann, dass man als Landwirt auf aufgeben muss.
Eine Tonne Weizen kostet einmal 120 Euro, ein anderes Mal doppelt so viel. Der Preis wird an der Börse ermittelt und ist abhängig von Angebot und Nachfrage. Die permanenten Preisschwankungen an den Börsen passen so gar nicht zum Leben und Arbeiten der Landwirte. Denn die säen und ernten im Jahresrhythmus und hätten gern mehr Planungssicherheit. Bauer Philipp Rudolf.
Also man beschäftigt sich jeden Tag mit Daten und Fakten und Mengen. Und trotzdem macht der Preis manchmal Dinge, die man überhaupt nicht vorausahnen kann. Das führe ich auf die Spekulanten zurück, ja. Da sitzen Leute, die gar kein Interesse an dem wirklichen physischen Gut haben, sondern die wollen eben ihre Rendite verdienen und dadurch das ganze Gefüge aus dem Gleichgewicht bringen.
Der Weizenbauer ist hin und her gerissen. Auf der einen Seite gefällt es ihm gar nicht, dass andere an seinem Weizen mitverdienen sollen, für den er so hart und lange arbeiten muss. Trotzdem findet es Philipp Rudolf grundsätzlich sinnvoll, dass an der Börse mit Weizen, Mais oder Kakao Geschäfte gemacht werden.
Der Handel muss ja möglich sein, um einen Preis zu finden. Meiner Meinung nach darf man da eigentlich schon spekulieren mit. Das einzige große Problem ist der Umfang der Spekulation. Also wenn ich höre, dass der physische Bestand an Weizen irgendwie um die 300 Mal gehandelt wird, bevor er wirklich tatsächlich sich bewegt, dann ist das zu viel.
Bis zu 300 Transaktionen. Philipp Rudolf vermutet, dass die Finanzinvestoren an jedem dieser Geschäfte verdienen. Denn wozu sollten sie das sonst tun? Reinhard Stieglitz von der Raiffeisen-Warenzentrale gibt zu bedenken, die Spekulanten tragen mit ihren Geschäften im Gegenteil dazu bei, dass die Preise weniger schwanken.
Im Grunde genommen bereichern sie mit Angebot und Nachfrage letztendlich die tägliche Preisbildung und sie müssen sich genauso an die Lieferbedingungen halten wie ein Landwirt oder ein Handelsunternehmen.
Reinhard Stieglitz ist Geschäftsführer bei der Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen und kennt sich aus mit dem Lebensmittelhandel an der Börse. Er und seine Mitarbeiter ermöglichen es Landwirten wie Philipp Rudolf, dort Geschäfte zu machen. Dabei steigen immer öfter Investoren ein, berichtet der Geschäftsführer. Und das findet er gut. Denn je mehr von ihnen mit von der Partie sind, desto günstigere Konditionen können die Landwirte aushandeln. Sind solche Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln nun also sinnvoll oder nicht? Und wie funktionieren sie eigentlich? Reinhard Stieglitz erklärt,
es ist nicht mehr so wie früher, dass man erst die Ware selbst schon geerntet hat oder gelagert, sondern auch bereits schon vor der Ernte will man sich einen Preis absichern. Man will kalkulieren können über den Preis. Und umgekehrt will auch die Nahrungsmittelindustrie oder der Lebensmitteleinzelhandel, der Mehl oder Bier verkauft, auch seine Ware schon im Vorfeld einkaufen, oft monatelang vor dem eigentlichen Verbrauchstermin.
Und so ist die Situation von Weizenbauer Rudolf. Er wird einen Teil seiner Ernte ganz klassisch an einen Großhändler oder Mühlenbetreiber verkaufen. Seine größte Sorge ist, dass der Preis bis zur Ernte stark fallen könnte. Gegen dieses Risiko möchte sich der Landwirt absichern. Obwohl der Weizen noch längst nicht in den Silos liegt, geht er damit an eine sogenannte Warenterminbörse. Das ist die Grundlage, ein Teil seiner erhofften Ernte. Auf dieser Basis schließt er ein Geschäft ab. Dazu braucht er einen Handelspartner, der auf steigende Preise spekuliert. Beide einigen sich auf einen Preis zu einem Zeitpunkt in der Zukunft. Genau genommen ist es eine Wette. Denn wie sich der Preis entwickelt, weiß keiner. Um das eigene Risiko so klein wie möglich zu halten, schließen die Marktteilnehmer oft weitere Spekulationsgeschäfte ab. So kann es tatsächlich sein, dass eine virtuelle Weizenmenge Basis zahlreicher Verträge wird, bevor die echten, greifbaren Weizenkörner überhaupt da sind und den Besitzer wechseln können. Die Anzahl solcher Spekulationsgeschäfte hat in den vergangenen 10 Jahren massiv zugenommen, berichtet der Frankfurter Börsenexperte Dirk Müller. Er hält es für sehr problematisch, dass immer mehr Spekulanten in Soja, Mais, Weizen und Kakao eine reine Geldanlage sehen.
Wenn das einer macht, ist das noch nicht dramatisch. Wenn aber große Mengen das machen, mit großen Summen über Rohstofffonds, über Milliardenbeträge, dann schießt dieses Geld als zusätzliche Nachfrage an diese Terminbörsen.
Auf diese Weise treiben Investoren die Preise kurzfristig nach oben, damit sie mehr Geld einstreichen können. Davon ist Dirk Müller, selbst Börsenmakler, überzeugt. Doch das kann dramatische Folgen haben, warnt er.
In der dritten Welt, wo jemand 80% seines Einkommens für Grundnahrungsmittel, und zwar nicht verarbeitete Produkte, sondern wirklich für Maisbrei und Hirsebrei ausgibt, für den ist eine Verdopplung der Preise katastrophal. Der kann seine Kinder nicht mehr ernähren. Und das ist in ganzen Bereichen Afrikas der Fall. Das ist in Südostasien der Fall. Und da gibt es viele Länder, die davon betroffen sind.
12 Nichtregierungsorganisationen, darunter die Welthungerhilfe, Miserior, Foodwatch, Oxfam und Terre des Hommes, haben sich deshalb Ende Oktober 2012 in einem offenen Brief an den deutschen Finanzminister gewandt.
Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble, die Deregulierung der Finanzmärkte hat die Weltwirtschaft in eine tiefe Krise gestürzt. Zu den Exzessen der ungebändigten Finanzmärkte gehört auch die Spekulation an den Rohstoffterminbörsen. Diese dienen schon lange nicht mehr nur der Preisabsicherung von Rohstoffhändlern und der Preisfindung. Die Warenterminmärkte werden inzwischen von Hedgefonds, Banken, Investmentfonds und Versicherungen dominiert, die in völlig neuer Weise an diesen Märkten auf die Preise von Weizen, Soja oder Mais wetten.
Und weiter heißt es, es werden
die Märkte destabilisiert, die Schwankungen der Lebensmittelpreise auf Rekordniveau gehievt und dadurch Hungerkrisen verschärft, unter denen besonders die Ärmsten der Armen leiden.
Mit diesem Brief wird die Bundesregierung aufgefordert, diesen, so wörtlich, Wahnsinn zu stoppen. Dabei gehen die Nichtregierungsorganisationen, genau wie der Börsenexperte Müller, von der Annahme aus, dass die Spekulationsgeschäfte, also die Wetten auf virtuelle Ware, einen direkten Einfluss haben auf den Handel mit den echten, greifbaren Nahrungsmitteln. All diese Vorwürfe weist man bei der Allianz weit von sich. Für Hungersnöte in der dritten Welt fühlt man sich nicht verantwortlich. Der große Versicherungskonzern und Vermögensverwalter hat über 6 Milliarden Dollar in Weizen, Soja und Mais investiert und ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Spekulant mit Rohstoffen. Dabei gehe es definitiv nicht um Preistreiberei, sondern um eine immer präzisere Preisvorhersage, erklärt Allianz-Sprecher Nikolai Tewes.
Unser Investitionsmodell arbeitet mit steigenden wie mit fallenden Preisen. Die Rendite, die wir erzielen, erzielen wir dadurch, dass es um die Frage geht, inwiefern weicht die Preisentwicklung von der Erwartung ab. Und wenn es uns gelingt, dort eine bessere Einschätzung als der Markt zu erzielen, dann können wir für unsere Kunden auch eine Rendite erwirtschaften.
Die Kunden, Damit sind aber weder Bauer Rudolf noch die Verbraucher am Ende der Lebensmittelkette gemeint. Es sind Privatkunden und institutionelle Anleger, für die die Allianz Geld gewinnbringend anlegt. Und die Spekulationsgeschäfte sollen es den Kunden ermöglichen, sich auch selbst gegen Risiken abzusichern, betont Nikolai Tewes von der Allianz.
Aus Investorsicht ist es wichtig, dass Sie ein ausgeglichenes Portfolio haben, dass Sie Ihre Risiken nicht in einem Bereich bündeln. Das heißt, Sie investieren nicht nur in eine Region, Sie investieren nicht nur in eine Industrie. Und insofern ist die Investition in Rohstoffe interessant für Investoren, weil sie als inflationsunabhängig gelten und damit einen Inflationsschutz bieten.
Deshalb will die Allianz weiter mit Nahrungsmitteln spekulieren. Und das vertritt der Versicherer ganz offensiv. Angesichts der hochemotional geführten Diskussion lastet auf der Finanzbranche ein enormer Druck. Mit der Folge, dass etwa die Commerzbank, die Deutsche Bank und die DK Bank keine neuen Finanzprodukte auf der Basis von Nahrungsmitteln anbieten. Vor dem Mikrofon will sich kaum ein Sprecher dazu äußern. Erstaunlich offene Worte wählte Jürgen Fitschen, einer der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, vor einiger Zeit in einem Interview gegenüber der Welt am Sonntag.
Wir lassen uns nicht in eine Ecke treiben. Wir sind nicht verantwortlich für den Hunger auf dieser Welt. Die Preise an den Getreide-, Mais- und Reismärkten werden vor allem von Naturkatastrophen getrieben.
Ist da etwas dran? Oder ist es nur der Versuch, den schwarzen Peter von sich wegzuschieben? Michael Schmitz ist Professor für Agrarpolitik an der Universität Gießen. Er berichtet, dass seit einigen Jahren die Preise für geerntete Nahrungsmittel phasenweise extrem ansteigen. Innerhalb desselben Zeitraums haben an den wahren Terminbörsen die Spekulationsgeschäfte mit virtueller Ware massiv zugenommen. Aber anders als oft angenommen, gäbe es da keinerlei wissenschaftlich belegbaren Zusammenhang, betont er. Dass Nahrungsmittel teurer werden, führt auch eher auf das Wetter zurück.
Die Hauptgründe sind die extremen Witterungsbedingungen, die wir teilweise in dieser Zeit hatten. Dann die leergeräumten Lager von vielen Agrarrohstoffen führen auch dazu, dass der Markt nervöser wird und dann Preisschocks sich stärker durchschlagen. Und die Politik selbst trägt erheblich dazu bei, dass die Preise sogar noch verstärkt nach oben schießen und auch schwanken, weil sie zunehmend Exportverbote, Exportbeschränkungen einführen für solche Produkte, die plötzlich teurer werden. Und das beschleunigt den Preisauftrieb.
Dass Spekulanten mit ihren Geschäften die Preise künstlich in die Höhe treiben würden, diese Annahme hält Professor Michael Schmitz für falsch. Ein weiterer Trugschluss ist in seinen Augen, dass die Investoren mit diesen Geschäften nur Profit machen. Genauso gäbe es Verluste, nur würde das in der Regel nicht an die große Glocke gehängt. Auch für Hungersnöte in der dritten Welt macht Michael Schmitz nicht die Spekulanten verantwortlich, sondern die Entwicklungsländer selbst.
Da gibt es korrupte Regierungen, da gibt es Bürgerkriege, da gibt es die Situation, dass die Landwirte selbst mit ganz niedrigen Preisen diskriminiert werden. Also Hunger ist hausgemacht und hat mit der Preisentwicklung an Weltmärkten fast nichts zu tun.
Was Deutschland und die EU betrifft, sind die Preisschwankungen erst möglich, seit die Politik die Subventionen in der Landwirtschaft immer mehr zurückfährt. Trotzdem bekommt man in den Supermärkten kaum etwas davon mit.
Der Verbraucher spürt es deswegen so wenig, weil der Agrarrohstoffanteil an einem fertigen Lebensmittel im Supermarkt im Durchschnitt über alle Produkte nur 25% beträgt. Und wenn wir einen Extremfall nehmen, Brötchen, da beträgt der Rohstoffanteil für Getreide nur 4%.
Das bedeutet, bestimmt ein Bäcker den Preis für seine Brötchen, dann spielen dabei die Kosten für den Rohstoff Weizen oder Roggen eine verschwindend geringe Rolle. Bei Lebensmittelpreisen schlagen Lagerung, Transport und Personalkosten wesentlich mehr zu Buche. Dass mit Rohstoffen für Nahrungsmittel spekuliert wird, findet Michael Schmitz sinnvoll. Die Politik sollte diese Spekulationsgeschäfte auf keinen Fall einschränken, fordert der Gießener Professor für Agrarpolitik. Und auch für Bauern wie Philipp Rudolph ist die Landwirtschaft ohne solche Absicherungssysteme nicht mehr vorstellbar.
Unter heutigen Gegebenheiten und unter Weltmarktpreisen ist Landwirtschaft ohne Börse, ohne die Möglichkeit, Preise abzusichern, nicht mehr möglich. Das Risiko, dass man pleite geht und Verluste schreibt, ist zu hoch ohne Börse.